Und Markus erzählt, dass Jesus nichts tun konnte in dieser Stadt. Er hat ein paar Kranke geheilt, aber ansonsten hat sich fast nichts bewegt in den Herzen der Menschen, in der Gesundheit der Menschen. Und Sophie und Clara, die haben darum gebeten, dass sie mal im Gottesdienst mit vorkommen. Hier sehen wir sie gleich, Moritz hat gleich ein Bild eingestellt, schön. Ja. Sie wollten gerne mal in der Predigt vorkommen und ich glaube, wenn ich euch jetzt interviewen würde, ob euch das auch so geht, dass ihr euch manchmal unverstanden fühlt zu Hause, wenn ihr nach Hause kommt und was total Wichtiges wollt, so dann, oder? Also sie können jetzt nicht antworten, ja. Also, da haben wir Clara, unsere Flötistin und Sophie, beste Mitarbeiterin in der Tea Time. Genau, kannst du wieder wegmachen, Moritz, sonst sind alle von den lauter hübschen Menschen da so abgelenkt. Genau. Jesus sagt, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimatstadt und bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und manchmal muss ein anderer kommen, der deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Vater, deiner Mutter das Evangelium sagt, damit sie es hören und verstehen können. Oder auch der sagt, Mensch, Mama, Mensch, Papa, Mensch, mein Sohn, meine Tochter, ändere doch das und das in deinem Leben. Nirgendwo, sagt Jesus, gilt der Prophet weniger als in seinem Vaterland. Und darum, wenn du manchmal verzweifelst daran, dann mach dir keine Gedanken, er kennt das. Er weiß, dass das so ist, das liegt auch nicht an dir, jedenfalls nicht nur, sag ich mir immer. Und dann habe ich gedacht, als ich drüber nachgedacht habe, eigentlich ist ganz Deutschland so ein Nazareth, ja. Alle denken, naja, das mit dem Glauben, mit Jesus und der Kirche, und das wissen wir alles, ja. Feiern ja alle Weihnachten und Ostern und Pfingsten und Erntedank und so. Na, Erntedank hat man nicht frei, aber Weihnachten, Ostern und Pfingsten, da nimmt man so die Feiertage mit und das kennen wir alles. Aber dass da die Rettung liegen könnte, dass das was ganz Besonderes sein könnte, das ahnen viele Menschen gar nicht, weil sie sagen, na, das ist doch der Zimmermann aus Nazareth, den kennen wir doch. Das wissen wir doch. Und ich kann für mich sagen, und auch wenn es überhaupt nicht hip ist und überhaupt nicht trendy und überhaupt nicht angesagt und nicht mal modern genug, Sophie, ja? Ich halte es mit dem Spruch aus dem 5. Buch Mose, da heißt es, Hilfe, Rettung ist bei dem alten Gott, Zuflucht ist bei dem alten Gott. Das glaube ich. Und ich erzähle noch kurz eine Geschichte, passend dazu. Es gab ein junges Mädchen in Elvingenrode, die wollte gern konfirmiert werden und wollte sich taufen lassen. Und die Eltern haben aber dann gesagt, nee, weißt du, wir fangen mit so einem neumodernen Kram nicht an jetzt. Deine Mutter und deine Großmutter sind auch alle schon gejugendweit. Ist doch schön, oder? Auf einmal sind wir neumoderner Kram. Vielleicht wird's ja doch noch. Zweiter Teil, rein und unrein. Der ganze erste Teil vom 7. Kapitel beginnt damit, dass Jesu Jünger sich nicht die Hände waschen. Das ist eine Sauerei, sage ich meinen Söhnen auch immer. Von daher will ich gar nichts dagegen sagen. Ja? Also Hände waschen ist schon gut. Aber die hatten Hunger und haben einfach gegessen. Und es ging auch gar nicht um Hygiene. Hygiene ist ja wichtig, ja, wissen wir alle. Sondern es ging um Reinheitsgebote. Das ganze jüdische Leben war sozusagen aufgegliedert in lauter Gebote und genauso viele oder noch mehr Verbote. Wie man was wann zu waschen, zu reinigen hatte, wann man von was wie viel Abstand halten muss, wie viele Schritte man wann gehen darf und so weiter. Alles war klipp und klar geregelt, wann ist rein und wann ist unrein. Und Jesus sagt, eure ganze Verehrung ist sinnlos. Denn die Lehren, die sie verbreiten, sind Gebote von Menschen. Gottes Gebot schiebt ihr beiseite und haltet an Vorschriften von Menschen fest. Und das finde ich eine wichtige Frage für heute. Wie wichtig sind uns die Vorgaben von Menschen? Und wie leicht gehen wir oft an dem vorbei, was wir wissen, was Gott richtig findet und gut findet. Und ich werde nicht so ganz viel zu Corona sagen, aber das will ich sagen. Ich sehe bei all dem, was so unter uns passiert, da kaufen Leute das ganze Klosettpapier auf und machen sich überhaupt keine Gedanken darum, dass es auch noch andere Menschen mit Bedürfnissen gibt, ja? Und auch wenn ich denke, dass unsere Bundesregierung das im Moment ziemlich gut macht, kann ich die Aufforderung Sozialkontakte zu vermeiden, die kann ich nur furchtbar finden. Natürlich muss uns was anderes einfallen, als uns zu umarmen und Hand in Hand irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden lang nebeneinander zu sitzen. Es sei denn, wir sind verheiratet und stecken uns sowieso an oder so. Aber ich finde Hygiene wirklich gut. Aber wenn wir das machen, dass wir alle nur vereinzeln und niemand ist mehr für den anderen da, und wir meiden die Sozialkontakte. Keine Gesellschaft hat es so leicht wie unsere. Wir haben fast alle Telefon-Flatrates. Ist doch so, oder? Wer hat alles einen Internetzugang? Bloß mal Hände hoch. Das sind fast alle, so viele Menschen. Wir können einander schreiben, wir können miteinander telefonieren. Wir können einfach mal irgendwen, den wir kennen, anrufen. Da hinten wird eine Liste ausliegen, heute nach dem Gottesdienst. Kann man sich eintragen, ich bin bereit, Hilfe zu geben. Wenn jemand krank ist, ich gehe einkaufen für den, stell dem Korb vor die Tür und gehe wieder. Muss man sich ja nicht umarmen, aber kann doch nicht sein, dass wir anfangen, uns nicht mehr, also keine Nähe mehr zueinander zu haben. Uns muss was anderes einfallen. Und wir sind erfinderisch. Und Gottes Gebot sagt, ihr sollt einander die Lasten tragen helfen und nicht, ihr sollt euch, wenn es schwierig wird, voneinander Sozialkontakte meiden. Ich überspringe mal ein bisschen was, weil es sonst wirklich zu spät wird. Klopapier habe ich schon gesagt. Und ganz grundsätzlich zu der Frage, wie sehr interessiert dich eigentlich das, was Menschen von dir denken? Ich weiß, mich hat das sehr interessiert, ja. Was sagen Leute von mir, wenn ich da Theologie studiere damals, als ich angefangen habe? Ja, jemand sehr eng verwandt ist zu mir, hat gesagt, na das doch, kannst du nicht einen ordentlichen Beruf dir suchen? Und das geht für unser Leben auch. Und wir sind oft so gefesselt an das, was andere von uns denken und sind so wenig frei. Und dabei setzt uns Jesus frei und wir können einfach frei sein. Und es gibt so verzerrte Bilder in unserer Gesellschaft, ja, was man als Christ alles nicht darf. Und dann lernen die Christen kennen und denken, merken vielleicht hoffentlich, dass es gar nicht so ist. Ja, gibt ja so einen schönen alten Spruch, Christen müssen artig sein. Kein Tabak, kein Wein, ein Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Was man alles so nicht darf. Und das wissen immer alle ganz genau, wissen immer, was man darf und was man nicht darf als Christ angeblich. Wir sind frei. Und wir sind auch frei, Dinge zu lassen, die andere für selbstverständlich halten, von denen Gott aber sagt, die sind nicht richtig, die sind falsch. Und Jesus sagt, nicht das, was du anfasst oder wenn du dir nicht die Hände waschst, machst dich unrein, sondern unrein macht, was aus dir herauskommt, nämlich harte Herzen, Hartherzigkeit und Unzucht und Gemeinheit und Neid und Zorn und Zwietracht. Das ist das, was uns als Gesellschaft vergiftet und was uns als Menschen von Gott entfremdet. Nicht, wenn wir uns mal die Hände nicht waschen. Dritter Gedanke, Riesensprung in der Geschichte, ganz ans Ende. Jesus verlässt Israel. Er geht raus ins Nachbarland. Vielleicht hat er seine Nase voll gehabt von den vielen Menschen, die immer zu um ihn waren. Und er kommt durch Tyrus und da begegnet ihm eine Frau. Die Geschichte überspringen wir mal jetzt. Und dann geht er weiter in die Dekapolis. Und darin stecken 2 Wörter, einmal Deka und einmal Polis. Und das heißt die 10-Städte-Gebiet. Deka, 10, Polis von Dezimeter. Ja, egal. Also Dekapolis, 10 Städte. Okay, 10 Städte, nicht vergessen. Danach verließ Jesus die Gegend von Tyrus wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Das ist da, wo heute ungefähr Jordanien ist. Jesus verlässt seine Komfortzone. Man fühlt sich ja immer unter Gleichgesinnten am wohlsten, ja? So die Christen unter sich. Das alles tut, muss man nicht erklären. Braucht man sich nicht zu schämen. Ja, oder Fußballer unter sich oder Frauen unter sich oder Männer. Jedenfalls bei den meisten ist das so, dass man sich da am wohlsten fühlt, wo man merkt, okay, da bin ich auf sicherem Terrain. Das gelingt schon. Jesus geht dahin, wo Menschen seinen Glauben nicht teilen. Er geht raus aus der Komfortzone. Jesus bricht damit die Grenze auf zwischen denen, die schon immer dazugehört haben und denen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die nicht wissen, was das mit Gott auf sich hat. Und wie geht es ihm in dem Land, in dem man nicht glaubt? Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten ihn, leg ihm deine Hände auf. Markus erzählt, dass Jesus erkennt, auch sie brauchen ihn. Auch die in dem anderen Land, die nicht dazugehören, die brauchen ihn. Weißt du das? Weißt du das, dass deine Freunde Jesus brauchen? Weißt du das, dass unsere Stadt nichts nötiger hat als ihn? Dass deine Nachbarin oder deine Arbeitskollegen nichts nötiger haben als ihn? Und der Mann hat Freunde. Das finde ich jedes Mal so schön, wenn ich das lese. Der hat Freunde, die ihn bringen. Der hat ein Problem, der ist taubstumm, mit dem kann man sich schwer unterhalten. Und die meisten Taubstummen, glaube ich, sind sehr einsam auf unserer Welt. Wie überhaupt die meisten Menschen mit Handicaps sehr einsam sind. Und das gilt nicht nur für Behinderte, sondern das gilt auch für Trauernde und manchmal für Geschiedene und für Suchtkranke und für Leute, die gescheitert sind in ihrem Leben. Und vielleicht auch für Corona-Infizierte und für die Einsamen und für die, die so unendlich anstrengend sind. Unser Mann hier hat Freunde, denen sein Handicap, sein Problem, seine Not kein Hindernis sind für seine Freundschaft. Wie wunderbar für ihre Freundschaft. Und mehr noch, er hat Freunde, die ihren Freund zu Jesus bringen. Er hat Freunde, die den Freund zu Jesus bringen. Es ist ein Zeichen von Freundschaft, seine Freunde zu Jesus zu bringen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen fühlen uns so wie Vertreter von Lamadecken, ja? So super, super Dinger werden immer angepriesen. Jeder Mensch eigentlich oder jeder vernünftig denkende Mensch weiß, das ist irgendwelcher Kunststoff, das ist irgendwelches Kram, was nicht ein Pfifferling wert ist. Ja, das ist so. Na, über WhatsApp wollen wir jetzt nicht reden heute Morgen, ja? Aber die Menschen laufen damit los und wir kommen uns manchmal vor, als würden wir irgendwelches Zeug anbieten, was eigentlich keiner braucht. Manchmal empfinde ich Christen so, als würde sie das Evangelium, naja, du könntest es ja vielleicht mal ausprobieren, ein bisschen vorsichtig. Als wäre Jesus irgendwie anrüchig oder unlauter, als hätte er schlechte Absichten. Ich sage ganz offen, ich möchte, dass jeder Mensch soll Jesus begegnen. Und jeder soll glauben können. Ich möchte das gerne. Und wenn jemand was anderes gedacht hat und jetzt schwer enttäuscht ist von mir, dann tut es mir leid. Ich will, weil ich davon überzeugt bin, dass Glaubenshilfe eine echte Lebenshilfe ist. Dass unser Glaube etwas ist, was uns fester macht, was uns Hoffnung gibt, was uns stehen lässt, was uns hilft, neu anzufangen. Ich weiß und glaube und bekenne, ich glaube, es ist das Richtige zu glauben. Und es tut gut und es tut meinen Freunden gut, wenn sie glauben. Und die Freunde, die wissen auch schon, was Jesus machen soll. Ja? Er soll ihnen die Hände auflegen. Wir meinen ja auch ganz oft genau zu wissen, was Jesus machen soll. Und wenn er es dann nicht macht, dann sind wir manchmal eingeschnappt. Aber er macht es nicht, weil er viel besser weiß, was wir brauchen. Das haben wir bei Bonhoeffer eben gelesen. Er kann auch aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen. Vers 33 und 34, Jesus führte sie ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er auf zum Himmel, seufzte und sagte zu ihm, Hephata, das heißt, öffne dich. Jesus handelt anders, als sie sich das ausgedacht haben. Denn Jesus ist persönlich und er will eine persönliche Beziehung. Und wer eine Beziehung mit ihm anfängt, von euch, der wird am Ende nicht so sein wie der ganze fromme Rest, sondern er wird eine eigene Beziehung zu Gott haben, wie meine Beziehung anders ist als deine oder deine oder deine. Jesus sah auf zum Himmel. Was ihn stark macht, ist seine Beziehung nach oben. ist seine Beziehung zu Gott, sind nicht die Tricks oder die Techniken der Handauflegung, sondern das Gebet. Und das gilt auch für uns und für heute ganz besonders. Erwarte endlich mehr von deinem Gebet als von deinen Tricks. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet, gib sie ab und lass dich nicht wuschig machen, auch jetzt in dieser Corona-Sache nicht. Und dann geschieht etwas. Und sofort öffneten sich seine Ohren und seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Wenn Jesus handelt, ändert sich was. Da werden Menschen frei von Ängsten und Zwängen, das habe ich erlebt. Da versöhnen sich Menschen mit ihrer eigenen Vergangenheit. Und manchmal versöhnen sich Menschen auch mit anderen Menschen. Und er macht Blinde sehend, dass sie die Welt mit anderen, mit neuen Augen sehen können. Vielleicht mal endlich mit Augen der Dankbarkeit. Mancher Blinde, wie unsere beiden Großeltern Ella und Paul, die konnten mehr sehen als mancher, der gut gucken konnte, glaube ich. Und es gibt auch viel Taubheit um uns herum. Und das hat ganz oft gar nicht anatomische Ursachen. Wie viele Menschen sind taub geworden für die Nöte anderer? Wie viele können einander in der Partnerschaft nicht mal mehr richtig zuhören? Wie viele sind stumm in ihrer Familie? Wie viele sind sprachlos geworden über ihre eigenen Fragen? Und wie viele sind abgestumpft und haben auf Durchzug geschaltet, wenn es um Abtreibung geht und um Kinder, die zu Hunderten, zu Tausenden jeden Tag verhungern auf unserer Welt, wenn Menschen fliehen aus ihrer Heimat vor Menschen, die einander abschlachten und wenn die Logik der Vergeltung salonfähig ist. Und die Christen sind manchmal stumm und oft widersprechen sie nicht, wo sie widersprechen müssten, wo Leute dumm daherschwätzen. Oder wir sind taub für das Seufzen der Gemobbten oder für Gottes Stimme, der uns dazwischen reden will und uns mahnt zur Versöhnung und zur Geduld und zur Dankbarkeit. Markus erzählt, in der heilsamen Berührung durch Jesus wird Taubheit und Sprachlosigkeit überwunden. Der letzte Vers. Und Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiter zu erzählen. Ha, haben wir es wieder. Haben wir es wieder, alle, die beim Markus-Projekt dabei waren und die letzten Wochen da waren, immer wieder. Und ich kann es nicht auflösen heute. Geht nicht. Und nächste Woche sehen wir uns nicht. An dieser Stelle unbedingt das Versprechen. Ich werde jede Woche eine Predigt einsprechen und sie auf die Internetseite stellen. Wer möchte, bestellt den Newsletter, da stehen dann alle Sachen drin, den kann man auf der ersten Seite gleich anfordern sozusagen. Und dann überlegen wir auch, wenn es genug wären, ob wir nicht einen YouTube-Channel aufmachen, ja? Sophie, damit wir richtig modern sind. So. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr machten sie es bekannt. Der kann gar nicht anders. Der muss das erzählen. Sie wollten es weiter sagen, wenn er dich berührt, dann wirst du heil. Wenn er dich berührt, wirst du heil. Wer wieder hört, dass er geliebt ist, der wird andere wieder lieben können und auch sich selbst wieder lieben lernen. Wer sich von Gott beschenkt weiß, dem werden nicht Neid und Missgunst den Blick vernebeln. Jesus tut gut. Jesus in der Dekapolis. Und damit sind wir bei uns in unserer Dekapolis, sind nämlich auch 10 Dörfer, ja, oder 10 Städte, muss man ja, Elbingerode ist ja eine Stadt, ja, für alle Ausländer muss ich das mal sagen, ja, Elbingerode hat Stadtrecht so lange wie Dresden, das sollte man nicht vergessen, ja. Also unsere Stadt Oberharz, 10 Städte und ich wünsche mir, dass Menschen, die auf ihn aufmerksam werden und beginnen, seiner Kraft zu vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.